Andreas Rathko und Thomas Brause.
So, und hallo, da sind wir. Herzlich willkommen zu 3x7, deine Woche in 21 Minuten. Hallo Andreas, hallo liebe ZuhörerInnen.
Da sind wir. Hallo ihr Lieben, hallo. Ja, eine Premiere, ich bin ein bisschen aufgeregt.
Genau, ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Was erwartet euch hier? Wir wollen eure Zeit nicht verschwenden. Wir wollen euch in 21 Minuten einen subjektiven, leidenschaftlichen Rückblick auf die Woche liefern, mit denen ihr schwungvoll und gut informiert ins Wochenende starten könnt. Und den Anfang macht bei uns immer, und das ist ganz neu, ein Hörer, der sich beteiligen kann.
Ihr könnt oder eine Hörerin, ganz wichtig, Thomas, wir wollen nicht gleich hier mit dem Shitstorm starten.
Ach Gott, ja, genau, nein, genau, alles gut, genau. Das flutscht mir noch manchmal so raus, das ist aber keine böse Absicht natürlich, jahrelange Programmierungen. Jetzt fangen wir aber direkt an mit unserem Hörer. Der möchte nicht genannt werden, der kommt von Instagram und der hat ein Wort uns beschert oder der hat geschrieben, sprecht doch mal über Mentizid. Und dann dachten wir, oder ich dachte zumindest, ich kannte das Wort nicht, Andreas, du auch nicht, ne?
Nein, ich habe ehrlich gesagt was völlig anderes gedacht erst, ja.
Genau, ja, wir haben können das ja ruhig sagen, wir haben gedacht, das wäre das Gegenteil von Femizid, oder?
Ja, also genau, von, also so, ja. Ne, und wo man auch dachte, wow, warum jetzt und wie jetzt und,
genau. Aber ja. Aber Mentizid, das ist dann wieder so lateinisches Mens, also Geist und Cadere, habe ich mir sagen lassen. Ich habe ja nur überhaupt nichts mit Latein zu tun. Töten, also so eine Geschichte, also eben Gehirnwäsche, ja, den Geist töten, frei übersetzt. Und da gibt es ja viele Sachen, Gehirnwäsche, Mind Control, psychologische Konditionierung. Das kann man im Guten wie im Bösen nutzen. Und da hat der liebe Mann gesagt, sprech doch mal darüber. Und das wollen wir jetzt tun, Andreas, oder?
Hat er uns denn irgendwie so ein Statement dagelassen, also dass er sagt,
er okay, hat leider nicht mehr geschrieben. Ich habe auch noch mal versucht, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Das ist leider nicht gelungen.
Gut,
aber Also, wir müssen dazu natürlich sagen, das ist unsere erste Sendung. Und da, dass wir überhaupt schon eine Zuhörerstimme haben, macht mich ein bisschen stolz, weil wir haben ja, als wir in Münster waren, auch dazu aufgerufen. Und jetzt sprechen wir einfach allgemein dann über das Thema. Und ja, ich kann ja sonst auch erstmal anfangen.
Fang mal an, ja.
Also ich habe mir dann, da das Thema so ein bisschen freigestellt ist, habe ich mir rausgesucht, Krieg. Wenn nicht irgendwo versucht wurde, Gehirnwäsche zu betreiben, dann im Krieg. Und im Krieg war zum Beispiel, habe ich so ein bisschen recherchiert, beziehungsweise habe ich gerade eine Doku auf Netflix über den Vietnamkrieg. Der hat ja jetzt leider ein trauriges Jubiläum dieses Jahr, der Vietnamkrieg. Da wurde natürlich auch Gehirnwäsche betrieben, aber auch schon im Koreakrieg und natürlich auch in Nazi-Deutschland. Nämlich mit Propaganda und psychologischer Kriegsführung, das sogenannte Goebbels-Prinzip durch Vereinfachung, immer gleiche Botschaften, plakative Feindbilder, Angststeuerung und Hoffnungsmache, dieses Wechselspiel. Also das, was wir gerade in Deutschland so erleben, was eine Partei, die als gesichert rechtsextrem zumindest Stand heute, auch wenn es jetzt ein bisschen, ja nicht zurückgenommen wurde, aber erstmal stillgestellt wurde, die arbeitet ähnlich, das sage ich hier jetzt einfach gleich mal so, aber auch, wie ich schon erwähnte, im Vietnamkrieg wurden zum Beispiel Flugblätter abgeworfen, die den Feind dann auch verwirrt haben, ja, wo dann Sachen drauf standen, die gar nicht stimmen. Das ist natürlich, sind das heute dann die sozialen Medien, aber direkt im Krieg ist es natürlich auch nochmal eine andere Geschichte. Und in allen Kriegen, außer dem Kalten Krieg jetzt, da gab es auch Gehirnwäsche, aber außer den Kalten Kriegen, ist das Muster immer wieder gleich, also vor allen Dingen Wiederholung und dadurch eben entsprechende Manipulation. Und das ist heute aktueller denn je. Natürlich gibt es auch noch Sekten, die Gehirnwäsche betreiben. Den meisten fällt dabei dann Scientology ein, da wo man sagt, okay, erst sind die freundlich, erst sind die nett, so wie alle Sekten, aber durch Tom Cruise und ähnliche Stars, John Travolta, sind natürlich Sekten auch sehr präsent und oder sind ist Scientology einfach sehr stark in der Öffentlichkeit. Ja, jetzt habe ich schon fast 5 Minuten
hast du
rum.
Sehr viel, das ist, ja.
Andreas, was wolltest du erzählen?
Ja, ich wollte einfach sagen, im Grunde hast du das ja alles schon vorweggenommen, aber natürlich ist das auf die heutige Zeit zu übertragen. wo wir ja über Social Media teilweise, wenn man so in gewissen Bubbles nur ist, und dann erleben wir alle halt ständig wieder Erzählungen, ne, die dann irgendwie so, und ich habe das im Kleinen erlebt vor 10 Jahren, das ist mein altes Thema mit Homöopathie und Gedöns, wo Sachen immer wieder erzählt werden. Damals war das noch nicht so stark mit Social Media, wo es dann immer hieß, die Schwägerin eines Schwagers hat sonst was, keine Ahnung, erlebt und solche Geschichten. Und hier geht's ja auch weiter. Und das ist ja, das muss ja gar nicht immer so der böse amerikanische Präsident oder sonst was sein oder die komische Partei, die hier gerade behauptet, wie du gerade richtig sagtest, dass das angeblich zurückgestellt wird, was gar nicht stimmt. Das ist ein ganz normaler Vorgang, dass die Gerichte sagen oder dass der Verfassungsschutz erstmal sagt, wir nehmen das erstmal von der Seite, bis ein Gericht entschieden hat. Weil sonst würden die das als Erfolg ja feiern. Aber genau diese Erzählung, und ich glaube, das passt auch dazu, zu diesem Begriff, zu sagen, immer wieder wird mir etwas erzählt, immer wieder fange ich damit an. Und das sind ja auch so, jetzt will ich nicht zu psychologisch werden, aber so Glaubenssätze, die wir aus der Kindheit kennen, dass man sagt, oh, ich schaffe das sowieso nicht oder ich bin nicht, ne, ich kann, weil die Eltern einen vielleicht immer runtergezogen haben oder
genau.
Andere Sachen. Ne? Also das ist, glaube ich, ja, genau dieses, da sollte jetzt eine Psychologin vielleicht das besser einordnen, aber ja, genau das ist der Punkt. Immer wiederholen, Andreas, immer wieder erzählen.
Genau, was kennst du noch aus deiner Kindheit? Nämlich, er hat sich draußen erkältet, ja, also ja. Vom kalten Wind. Dass sowas hält sich auch hartnäckig, dass das eine Infektionsgeschichte ist. Das hält sich so hartnäckig, viele Menschen glauben das auch heute noch. Nochmal vielen Dank an unseren Hörer für diesen ersten Beitrag. Ja. Und hier gleichzeitig noch der Aufruf an alle Hörer, schickt uns eure Themen gerne auch per WhatsApp-Sprachnachricht 0162-212-6464. Da freuen wir uns sehr drüber und ihr könnt auch gerne eine längere Sprachnachricht, sollte vielleicht eine Minute nicht übersteigen, aber gerne, was wir geklärt haben wollen oder eure Kontroverse, mit der ihr da reingeht. Und das nächste Thema kommt von Andreas, das ist auch ein sehr spannendes Thema zum Thema Krankenkassen, Andreas. Dann lass mal hören, was da diese Woche los
ist. Ja, genau, war jetzt gerade vor ein paar Tagen, am 14. Mai kam die Meldung, ja, über alle größeren Nachrichtenportale. Also die angespannte finanzielle Lage der Krankenkassen zwingt den Bund dazu, seine Finanzhilfe vorzuziehen. Das Gesundheits- und das Finanzministerium einigten sich darauf, 800 Millionen Euro Bundeszuschuss bereits Mitte Mai zur Verfügung zu stellen. So, da gibt es viele Hintergründe, das ist mir völlig klar. Und da gibt es auch Dinge, die jedes Jahr passieren. Das ist jetzt nur vorgezogen. Aber wir haben das Thema hier ja sozusagen in unserer klassischen Sendung schon häufiger besprochen. Da gibt es ja auch mehrere Sendungen zu, zuletzt ja auch mit Johannes Kalene. Aber ich möchte noch mal so ein bisschen auf dieses Problem eingehen. Wir haben über 90 gesetzliche Krankenkassen in Deutschland. Wahnsinn. Man muss dazu sagen, Anfang der 90er waren es noch über 1200. Also es waren also deutlich mehr, also 12-mal so viele. Aber es ist trotzdem, oder 13-mal so viele, es ist also schon eine ganze Menge, die da ist. Und jedes Mal ist es ein Riesenwust, ein bürokratischer Überbau mit teuren Vorständen. Ne? Die kriegen dann, keine Ahnung, 250.000, die Zahl denke ich mir jetzt aus im Jahr. Werbekampagnen, Servicezentren, das gehört alles dazu. Und dabei sind ja, und die Zahl, da schwankt das immer so ein bisschen, aber so, man sagt so ungefähr 95-98% der Leistungen in der gesetzlichen Krankenkasse sind vorgeschrieben. Und deswegen ist es für mich ganz wichtig, das möchte ich auch mit dir gerne diskutieren, wir müssen gerne. Da noch weiter runter. Wir brauchen letztendlich irgendwann nur noch eine gesetzliche Krankenkasse, müssen dann sicherlich, das ist meine These, auch darüber reden, wie wir die Menschen, die privat krankenversichert sind, wieder anders reinholen, wie wir Beamtinnen, Beamte reinholen. Das kann natürlich nicht so sein, dass man da Gesetze bricht und sagt, wir nehmen denen die sogenannten Privilegien. Aber man kann für die Zukunft schauen. Wie kriegen wir das hin?
Weil ist das nicht in der Planwirtschaft, wenn wir nur noch eine, Entschuldigung, dass ich da so reingrätsche.
Ja, das ist die Gefahr, das Argument kann ich verstehen, dass man vielleicht sagt, wir haben dann so eine Art Planwirtschaft, weil jetzt ist ja auch so eine gewisse Konkurrenz. Ne? Die einen bezahlen vielleicht, es gibt so ein Beispiel, ist Zahnreinigung, was inzwischen durchaus nachgewiesen ist, dass das Sinn ergibt und auch viele private Krankenkassen sagen zum Beispiel, du kannst so oft du willst zur Zahnreinigung gehen, weil mehr Geld können wir gar nicht sparen. Na, also weil am Ende, wenn du gute Zähne hast, wenn die wirklich alle Vierteljahr oder alle halbe Jahr professionell gereinigt werden, dann ist die Chance, dass du mit 65 noch ein vernünftiges Gebiss hast, relativ hoch. Aber worum geht's mir? Es geht mir darum, dass wir einfach schauen müssen, was können wir uns leisten. Und das will ich jetzt gar nicht in irgendeiner kalten Art sagen, ja, wir können uns das nicht leisten, dass wir die Menschen alle behandeln. Nein, die sollen alle beste medizinische Versorgung kriegen. Aber wir müssen halt schauen, was können wir uns leisten. Und wenn ich mir das durchrechne, über 90 gesetzliche Krankenkassen, das ist schon ein ja, mehrstelliger Millionenbeitrag, der allein in der Verwaltung verschwindet. Und ich absolut, könnte das ja absolut machen, ich will jetzt nicht, aber vielleicht ist Gesundheitsfürsorge doch nicht so gut, das zu privatisieren. Vielleicht müssen wir da wirklich schauen, wie können wir das als Gesellschaft wuppen. Ich habe da jetzt, sonst wäre ich in der Politik, wenn ich das perfekte Konzept hätte. Ich kann auch die Leute, die verstehen, die sagen, ja, das ist nicht so einfach, das ist kompliziert, das verstehe ich. Ich bin auch der Letzte, der hier populistische Forderungen stellen möchte. Ich möchte nur, dass wir überlegen, wie kriegen wir das hin? Dass wir
wenn du, wenn du das perfekte, wenn du die perfekte Lösung hättest, dann wärst du nicht in der Politik, dann wärst du Berater. Da ließe sich da eine Mark verdienen. Ich wäre dankbar um eine Zwischenlösung, Andreas, weil wenn man so sagt, ein so ein Ding, dann haben wir wieder so diesen Posteffekt von früher oder heute auch noch, leider auch, ist ja ein privates Unternehmen, die Telekom, aber dass man, das ist ja heute schon, wenn ich bei meiner Krankenkasse, ich sage jetzt den Namen nicht, es ist ewig, dass man irgendwas, also der Service, da hängen wir wieder an dieser Service-Geschichte, also da gibt es so viel zu bedenken, so viele bin ich auch mit dir exakt der Meinung, das ist viel zu viel Gewirre und Gemurre und wahrscheinlich gibt es keine einfache Lösung.
Nein, oder? Das gibt es nicht, aber ich habe so eine Idee, also die würde ich sagen,
erzähl. Und
ohne, dass ich das jetzt auch schon zu Ende gedacht habe, also ich bin auch gerne für Widerspruch zu haben, aber es wäre ja eine Möglichkeit, das an die lokalen, regionalen Verwaltungen anzudocken. Das heißt, dass ich die Menschen, die jetzt bei den Krankenkassen arbeiten und hoffentlich ja auch teilweise noch regional, auch wenn es immer weniger wird, dass ich die sozusagen jetzt mal als Beispiel, ich nehme mal die Stadt Hamburg, ne, dass die dann sozusagen, also das ist ein Stadtstaat, ist ein blödes Beispiel, aber nehmen wir irgendeine Stadt, also nehmen wir mal Hannover. So, und Berlin. Hannover, ja, das ist auch wieder ein Stadtstaat.
Bremen.
Hör auf, ja, sind auch Stadtstaaten.
Ah, ja, alles gut, ja.
Hilfe. Nein, aber nehmen wir Hannover. Und dann sage ich, okay, die Stadtverwaltung Hannover übernimmt sozusagen die Krankenkassenmenschen dort in dem Bereich. Jede andere Kommune, die Landkreis, was weiß ich, auch. Und die werden dann in Service Center eingeteilt. Und dann machst du das zu einer, ja, letztendlich, Verwaltungsaufgabe, weil darum geht es.
Aber wann bist du das letzte Mal im Bürgerbüro gewesen, Andreas?
Ja, aber das ist gleich das, was ich, ich würde das auch immer gar nicht so über einen Kamm. In Flensburg zum Beispiel, das ist das, wo ich es am besten beurteilen kann, da gibt es große Fortschritte schon. Also da,
ja,
das geht
ja
wirklich.
Also ich habe einen Termin
gemacht, das klappte sofort, ja. Reisepass, kein Problem. Und auch, ich hätte jetzt fast einen Wohnwagen angemeldet, auch das wäre gegangen. Ja, das wäre tatsächlich auch sogar digital hätte das funktioniert.
Ja,
also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Wir müssen da, glaube ich, nur neu denken, weil es ist so wichtig und wir wünschen uns, dass alle, die vielleicht auch noch Eltern haben oder Großeltern, dass die eine perfekte Versorgung kriegen und auch im Alter, dass man schaut, dass ich regional Sachen vorhalten kann. Also zum Beispiel, bei Alterserkrankungen, ne? Dass ich sage, okay, ich muss da regional nicht in meinem Dorf, aber in der nächsten kleineren Stadt versorgt werden. Wenn ich aber eine komplizierte Erkrankung habe, dann muss ich vielleicht damit rechnen, auch mal 150 Kilometer zu fahren in ein gutes Versorgungszentrum. Aber das muss organisiert werden. Und da brauchen wir, das Wort klingt immer so fies, aber so Service Center. Das ist einfach funktioniert.
Andreas, gibt es denn zu deinem Konzept Hoffnung aus der Politik? Hast du da denn schon was gehört von Politikern
oder irgendeine
Moment Partei, die das umsetzen will?
Im Moment steht das, glaube ich, nicht vorne an. Das ist, glaube ich, etwas, und wir haben ja auch, viele haben ja in Herrn Lauterbach große Hoffnung gesetzt, da kam ja auch nicht das, was sich viele gewünscht haben. Und ich will auch wirklich nochmal, ich möchte hier keine staatlichen Überbau machen, ich möchte nur, dass wir schauen, wie kriegen wir es vernünftig hin, weil bei den gesetzlichen Krankenkassen ist so viel sowieso schon vorgeschrieben, dass wir uns echt überlegen können, müssen wir so arbeiten. Ich weiß, jetzt wird wahrscheinlich der ein oder andere, der bei der AOK oder DAK oder anderer großen Krankenkasse, Barmer, arbeitet, sagen, ja, wir machen ja schon. Ja, das stimmt, aber trotzdem funktioniert das so nicht. Und es ist einfach nicht, es ist nicht gut finanziert, das Ganze.
Also okay, halten wir die Augen offen und die Ohren und gucken uns das an. Wir halten euch auf dem Laufenden und wir gucken wirklich mal, ob irgendwo jemand wirklich das was dafür tut oder ob es da vielleicht noch andere Ideen gibt. Wenn ihr Ideen habt, dann schreibt uns das oder sagt uns das per Sprachnachricht. Genau. 0162 212 6464. Und damit kommen wir zum letzten Thema für diese Woche und Andreas, ich möchte dir heute einen Helden präsentieren.
Oha.
Und zwar ist das ein Solinger Wasserballer. Ein ehemaliger, muss man dazu sagen. Aber eben jemand, der gut schwimmen kann. Und dieser Mann, der heißt Marc Willems. Ich muss jetzt gucken, ob man das richtig ausspricht. Ja, Willems, Marc Willems. Und Marc Willems war vor nicht allzu langer Zeit, befand er sich im Urlaub auf Mallorca. Und dort hat er dann einen Menschen gerettet. Und zwar Manfred Kochler. Das ist jetzt so viel zur Vorgeschichte. Also
eine Zeitungsmeldung lokal.
Das ist eine Zeitungsmeldung aus dem Solinger Tageblatt vom Mittwoch, also von vorgestern, vom 14. Mai. Und dann hat dieser Mann, den er gerettet hat, der kommt aus Bayern. Und deshalb hat sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder gesagt, der kriegt eine Medaille. Er kriegt also eine Medaille hier in NRW von Herrn Wüst und er kriegt eine von Herrn Söder. So, und jetzt brauche ich ein bisschen Hilfe von dir, Andreas. Das ist so eine moralische Zwickmühle oder ich würde gerne mal sehen, auch wie ihr, die da zuhört, das sehen, wenn du jetzt da jemanden aus dem Wasser gezogen hättest. Ich meine, der Marc Willems ist 57 und hat da jemanden vorm Ertrinken gerettet. Das würden wir wahrscheinlich ehrlicherweise beide nicht schaffen. Aber wenn du das getan hättest und die bayerische Staatskanzlei klingelt an und sagt, Mensch, Herr Racco, Herr Söder würde Ihnen gerne die Medaille mit Foto und so überreichen. Würdest du da hingehen?
Na, erstmal würde ich fragen, ist die dotiert? Gibt es da Geld für? Das ist klar.
Ja, weil, komm, das ist klar. Ne?
Das, ja. Ja, ich ahne ja, worauf du hinaus willst. Ja, dieser Mensch, Markus Söder, macht mir auch Bauchschmerzen. Und er ist einfach ein lupenreiner Populist. Der nervt und der...
Du bist aber auch ein guter Politiker, weil du hast die Frage noch nicht beantwortet.
So,
oder
holst ja.
du aus?
Ich glaube, und da bin ich aber jetzt sehr, sehr ehrlich, ich bin ein bisschen durch dich beeinflusst, weil wir ja vorher gesprochen haben.
Ja.
Und ich tendiere auch dazu zu sagen, nein, ich hätte da keinen Bock auf eine Ehrung von, ne, dann müsste ich mit ihm danach
ja.
noch in irgendein Fastfood-Restaurant, das darf ich ja gar nicht. Nee, also weiß
ja.
ich nicht.
Ja. Naja, das Witzige ist ja, also er bekommt ja auch eine von Hendrik Wüst überreicht.
Ja.
Und wenn man mich fragen würde, dann ist natürlich das Dilemma groß, dass man sagt, ja, zu Markus Söder gehe ich nicht, aber mit Hendrik Wüst, der ja auch für eine neue, moderne CDU, wenn es dann sowas irgendwann mal gibt, steht so ein bisschen genau wie Daniel Günther bei dir in Schleswig-Holstein, wo man sagt, naja, da würde ich noch hingehen, aber und genau da kommt diese Grundsatzdiskussion, was hätte jetzt zum, oder ich kann es ja nochmal umdrehen, was hätte Markus Söder gemacht, wenn er erfahren hätte, dass jemand, den er auszeichnet, Marc Willems, da weiß ich es nicht, aber stell dir mal vor, da hätte jemand einen Bayern in Mallorca aus dem Wasser vorm Ertrinken gerettet und das wäre ein Klimaprotestant gewesen, der sich vorher ein paar Mal auf die Straße geklebt hat. Würde Markus Söder dem die überreichen?
Dann würde wahrscheinlich ein Haftbefehl ausgestellt werden.
Obwohl ja, genau.
Zum Glück kann
ja, aber das ist, so das, ja dieses, das ist so dieses Dilemma. Wenn Markus Söder die Größe hätte, sich dann mit dem ablichten zu sagen und dann, also oder ich würde, die Staatskanzlei klingelt bei mir und dann würden die sagen, ja, Herr Söder würde Ihnen das gerne überreichen und so, dann würde ich sagen, Herr Söder soll mir eine Frage beantworten und zwar die ich gerade gestellt habe, nämlich würde er auch einem, der sich auf die Straße geklebt hat, so eine Medaille überreichen. Und wenn er dann die Größe hätte zu sagen, ja, das würde er machen, weil er ja jemanden gerettet hat, dann würde ich mich auch mit ihm ablichten lassen.
Ja, das ist...
ich finde, das ist ein gutes Ergebnis.
Also, das ist ein gutes Ergebnis, aber ich würde damit rechnen, weil das erstmal rein hypothetisch ist, würde ich Herrn Söder auch zutrauen, dass er sagt, selbstverständlich würde ich das tun. Ne, das, ne, und ob er es dann wirklich machen würde, ist eine andere Sache. Weil bei Söder, also ich habe da
das Vertrauen verloren. Das ist natürlich die andere Geschichte, aber dann hätte man ihn ja ein bisschen festgenagelt. Ich weiß, in der Zukunft, er hat ja seinen Kopf ja mehrmals umeinander gedreht bei den verschiedensten Themen, aber dann hätte man ja zumindest mal zu sagen, er wird es machen, das wird ihm auch keiner abnehmen, richtig, aber das wäre meine einzige Lösung aus diesem Dilemma.
Ja,
nun habe ich zum Glück niemanden gerettet. Und
ja,
deshalb können wir uns entspannt zurücklegen und die nächste Woche beobachten, Andreas. Denn wir sind schon wieder am Ende der am Ende der ersten 21 Minuten. Andreas, wie hat es dir gefallen?
Mir hat es gefallen. Mir ging es fast ein bisschen zu schnell. Also im Sinne von, ich wäre gerne mehr in die Tiefe gegangen. Aber das ist ja genau das Format, dass wir hier kurz mal drüber sprechen, über drei Themen, die natürlich ein bisschen willkürlich sind. Einer kommt von Hörerinnen und Hörern. Hörerinnen oder einem Hörer und zwei von uns, die aber in den Nachrichten gewesen sein müssen. Das ist ja eine wichtige Bedingung. Ne?
Genau, also
das
haben wir wie gesagt. Ich schon sagte, subjektiv und leidenschaftlich, der Regen ist noch regener, wenn er aufs Wasser niedergeht. Gleich fest in jedem Wetter steht ein großer Stein, Paul Wegener. So viel mit Joachim Ringelnatz und uns. Wir sagen Dankeschön, tschüss. Und bis nächste Woche, freitags, immer um 12 Uhr.
Folgt uns einfach überall. Ende.
Juhu.
Tschüss.
Tschüssing.
Das war 3x7. Deine Woche in 21 Minuten subjektiv und leidenschaftlich. Mit Andreas Racco und Thomas Krause.